Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ja, moin moin, Dreierkette VBH ist wieder da. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, wo auch immer wir euch gerade erwischen. In der S-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg in die Uni, im Auto oder vielleicht auch beim Sport. Also ich höre ja auch gern Podcasts immer wieder gern beim Sport. Hannes ist da immer etwas verwundert darüber. Aber direkt mal Call to Action eigentlich am Anfang. Ich weiß gar nicht, wann unsere Hörer uns so hören. Wann hört man Dreierkette VBH? Naja gut, jetzt habe ich eine halbe Minute hier gequatscht, ohne überhaupt euch zu begrüßen. Ich freue mich auch, dass ihr beide wieder da seid. Noah, Brian und Konstanz, grüße dich.
Moin, was geht? Schön, euch zu sehen natürlich wieder nach einer Woche. Man hört meine Stimme immer noch an, bin leider noch krank, aber ja, grüße erstmal nach Berlin.
Ja, servus Jungs, mich freut es auch sehr hier zu sein. Walle, mich freut es sehr, bei dir im Zimmer sitzen zu dürfen. Ich krieg in 2 Tagen Internet, dann kann ich auch bei mir aufnehmen.
Ist gut.
Freut mich auch sehr. Mhm. Ja, Noah, mich freut es auch sehr, dich zu sehen und ich erkenne an deinem Hintergrund, du bist noch an der Uni, Junge, unserer fleißiger Studi. Aber ich finde die Frage von Walle eigentlich ganz cool, gleich zum Anfang, wo die Leute uns hören. Mir wurde gesagt, man kann uns ganz entspannt beim Wäscheaufhängen zuhören oder wenn man von Punkt A nach B innerhalb einer chilligen Stadt läuft.
Wo hört ihr eigentlich so Podcasts? Brian, in welchen Momenten hörst du Podcasts?
Ja, ich wollte gerade nur noch anmerken, dass ich auch gehört habe, dass viele Leute auf der Reise hören, ne, wenn sie auf der Reise sind.
Sind die jede Woche auf der Reise?
Ja, eben nicht, aber viele hören auf der Reise, im Zug. Ich höre tatsächlich gerne Podcasts, das darf man jetzt ja nicht laut sagen, aber wenn ich Fahrrad fahre, zur Uni hoch, weil es schon ein Stückchen ist, ja.
Verstehe, warum darf man das nicht sagen? Habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, weil man ja natürlich auf dem Fahrrad eigentlich jetzt nicht unbedingt Kopfhörer drin haben sollte, wie ich finde.
Ja, da vielleicht eine kleine Anekdote. Also ich höre in Berlin auch immer auf dem Fahrrad Podcast und ich habe auch schon das ein oder andere Mal einen Krankenwagen überhört, der dann hinter mir war. Und so in Berlin ist das auch nochmal ein bisschen allgemeingefährlicher als in Konstanz.
Boah, nee, aber ich finde, Podcast ist nochmal was anderes als Musik, weil ich finde, Musik hört man wirklich dann das andere nicht, aber Podcast ist relativ leise. Aber ich höre wirklich oft beim Fahrradfahren und auch manchmal so zum Einschlafen tatsächlich.
Das zum Einschlafen habe ich jetzt auch, keine Ahnung, so 2-3 Monate lang gemacht. Ich habe früher Podcasts gehört bei meinem letzten Praktikum hier in Berlin, wenn ich typische Praktikaufgaben gemacht habe, Datenpflege, irgendeine Excel-Datei bearbeiten. Da habe ich auf jeden Fall Podcasts gehört. Aber jetzt noch eine kleine Anekdote zu euch Fahrradfahren. Heute Morgen hat einer von diesen Leuten, die Kopfhörer anhatten und vor dem Bus hergefahren sind, dafür gesorgt, dass ich fast einen Herzinfarkt bekommen habe. Weil der Bus kam in Berlin leider mit 8 Minuten Verspätung. Dann habe ich ihn von Weitem gesehen, habe aber natürlich von Weitem nicht gesehen, dass ein Fahrradfahrer vor ihm chillt. Und ich dachte mir, warum fährt der so langsam? Es ist nichts los, der könnte jetzt ein bisschen schneller kommen. Bis er dann um die Kurve gebogen ist und ich habe gesehen, da ist ein Typ, ein Fahrradfahrer, und der hatte diese Overhead-Kopfhörer an und hat wirklich nichts gehört. Und als die Tür dann aufgegangen ist, hat der Busfahrer gesagt, ach, was ein Hurensohn.
Und dann anscheinend warum hat er einen sächsischen Dialekt?
Weil er das so gesagt hat und ich musste an dich denken, weil du den Akzent immer sehr schön nachmachst. Hat mein Morgen auf jeden Fall ein bisschen bereichert, aber nee, das war nur meine kleine Anekdote zu Fahrradfahren, Berlin und wo hört man den Podcast?
Ja, schön. Es ist auf jeden Fall immer wieder eine Ehre, dass wenn Hannes seine Neukölln-Podcast auspackt, dafür muss man erstmal sagen, dass eigentlich ja... Jetzt habe ich total den Faden verloren.
Ja, sorry, ich hab alle kurz unterbrochen, weil ja,
was soll das denn? Sorry. Das so, deshalb finde ich scheiße, wenn du neben mir sitzt, weil das funktioniert auch immer nicht mit einem Mikro. Da muss man immer so hin und her schieben, die ganze, das ist so kacke.
Ja, aber ich kann es ja aufklären. Ich hab nämlich ein Bild von der Aufnahme jetzt in eine Gruppe geschickt von 2 Leuten, die uns sehr, sehr gerne zuhören. Und einer hat jetzt gerade geantwortet, geil, sobald die Folge raus ist, laufe ich ins Gym. Das heißt, wir wissen, oh, wenn die Leute ins Gym laufen, hören die uns auch zu.
Brian, dann machst du einfach nachher einen Schnitt. Das schneidest du einfach nachher raus. Das müssen wir nicht drin behalten.
Doch, das war immer drin. Die beiden freuen sich.
Ja, nice. Nee, also ich finde, Podcast hören kommt auch manchmal auf die Mut an. Manchmal will ich Musik, manchmal will ich Podcast hören. Aber weißt du, jedem ist es ja auch gestattet, wie er das selber macht, ne?
Ja, klar. Ach, Noah, mein Lieber, mich freut es so sehr, dich über die Kamera sehen zu können.
Ganz ehrlich, Alter. Genau. Ist bei euch auch so kalt gerade?
Ja, es ist sehr kalt. Also im Zimmer nicht, hier ist schön warm. Und ich hoffe auch, dass wir danach lüften, weil wahrscheinlich riecht es ja wie im Puma-Käfig danach. Aber heute war in der Stadt schon sehr kalt. Aber es waren, schöner Morgen, muss ich echt sagen.
Was habt ihr eigentlich für einen Drang, immer übers Wetter zu reden? Ich verstehe nicht, was ist die große Frage, das große Thema für das Intro, das du mitgebracht hast, Noah, dass es in Konstanz überraschenderweise Mitte November kalt ist. War das jetzt dein Herzensthema?
Das ist einfach so ein, also Bros, ich will mit euch reden. Ich freue mich ja, mit euch drüber zu reden. Und dann ist es einfach so eine Frage, die mich gerade interessiert hat. Aber tatsächlich könnte ich euch, also was mich auch gerade ein bisschen umgeistert, das habe ich mir auch so einen geilen Namen gegeben, ist, und das finde ich wirklich eine spannende Frage, wie nennt ihr eure Spieler von eurem Lieblingsverein? Wie nennt ihr die? Nennt ihr die beim Vornamen? Nennt ihr die beim Nachnamen? Oder beim Spitznamen? Eigentlich ernst gemeinte Frage. Sagst du Henning oder sagst du der Matrigiani oder sagst du Herr Matrigiani?
Es kommt jetzt auf den Kontext an. Also ich glaube, wenn ich ihm persönlich begegne, dann würde ich ihn Henning nennen.
Noah, das sind so Fragen, wenn wir auf derselben Schule gewesen wären, hättest du es schwierig gehabt mit mir.
Ja, ich verstehe
auch. Was für eine Lelek-Frage.
Ich verstehe die Frage jetzt auch nicht so wirklich, Noah. Muss ich ihm ehrlich, ehrlich sagen, du.
Ja, aber ich verstehe ein bisschen, was du meinst. Wo, also, aber ich habe mir jetzt nie Gedanken
gemacht. Mach dich mal Gedanken. Also ich beispielsweise, Chico Höfler heißt bei mir Chico Höfler, weil das sein Spitzname ist.
Aber ja, irgendwie Spitznamen so an sich, dass man die dann auch verwendet, ne?
Aber auch zum Beispiel Nils Petersen war auch eher der Nils. Und Vinci Grifo war auch eher so der Vinci. Aber Christian Streich ist niemals der Krische, sondern der Christian Streich. Zum Beispiel.
Alles klar.
Schön, das war's für diese Woche. Dreierkette VBH, schön,
dass aber es würde mich wirklich interessieren, wie sagt ihr zu euren Spielern bei euch zu Hause, wie sagt ihr zu Bayern-Spielern, wenn ihr an die denkt? Wie nennt ihr die?
Arschloch.
Halt die Fresse.
Judas meistens.
Ich habe mir noch nie wirklich ernsthaft Gedanken drüber gemacht. Wenn ich über Schweinsteiger spreche, sage ich Schweinsteiger. Wenn ich über Müller spreche, sage ich Müller. Aber ich habe mir wirklich noch nie Gedanken drüber gemacht, wie ich die Spieler nenne. Und ich bezweifle auch sehr, dass die Mehrheit der Leute, die uns zuhören, das machen. Aber nur, es ist eine sehr schöne Frage, die du eingebracht hast. Und ich freue mich sehr, dass du hier in dem Podcast einen Raum gefunden hast, wo du dich so frei ausdrücken kannst und so Fragen mitbringst. Das freut mich. Ich sehe es dir an. Du glühst, es ist einfach sehr schön.
Auch einfach so Nico Schlotterbeck, klar, es ist der Schlotti.
Ja, wir haben es gecheckt. Ist alles klar, wir haben es gecheckt.
Nee, ich finde es einfach interessant, ich habe letztens drüber nachgedacht, man tut so, als würde sie kennen, diese Spieler, und die ganze Zeit drüber redet, und manche Spieler nennt man eben nicht so. Ist ja auch egal. Ja. Hat mich nur kurz interessiert, die Frage.
Schön, dann sind wir alle froh, dass wir das Thema auch mal besprochen haben, Noah. Das ist schön, dass du so Fragen mitgebracht hast, wie der Hannes gerade schon eben gesagt hast. Das ist hier, wir bieten ja für jeden den Raum, sich zu entfalten. Ne? Hier gibt es ja keine Einschränkungen, ist ja alles kulturell, wie sagt man, Kulturfreiheit? Nee, künstlerische Freiheit ist es, Noah, wunderbar. Ich würde sagen, damit kommen wir auch direkt zu unseren heutigen Themen. Wir schauen uns ein bisschen in die Bundesliga rein, wir schauen aber auch nach Frankreich zum großen Katar-Projekt PSG, und ganz am Ende wollen wir auch noch ein bisschen zum DFB schauen und zum bevorstehenden Länderspiel gegen die Türkei hier in Berlin. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und legen los. Ja, es war wieder ein aufregender Bundesligaspieltag. Wir haben uns ja so ein bisschen zwei Kandidaten rausgepickt, mit denen wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Das ist einmal die Borussia aus Dortmund und einmal, wenig überraschend, Union Berlin. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit Dortmund rein, oder?
Boah, ungern. Das macht meine Laune noch schlechter.
Ja, deshalb bringen wir es schnell hinter uns. Wir bringen es ganz, ganz, ganz schnell hinter uns. Dortmund. Irgendwie, ich habe mir so ein bisschen gedacht, zwischen Genie und Wahnsinn, weil sie es jetzt wirklich geschafft haben, zweimal gegen Newcastle, eigentlich eine der Top-Mannschaften mittlerweile in England, zweimal gegen Newcastle zu gewinnen in der Champions League und dann aber gleichzeitig gegen Bayern eben die desaströste Leistung zeigen und mal wieder klassisch BVB-like eine Klatsche bekommen und jetzt auch am Wochenende gegen den VfB Stuttgart verloren haben mit dem wieder genesenen Guirassy, der natürlich, wie zu erwarten, direkt wieder genetzt hat. Was ist denn jetzt von Borussia Dortmund zu erwarten? Erstmal so als ganz allgemeine Frage in den Raum gestellt. Und ist es jetzt halt einfach eine Mittelklasse-Mannschaft oder spielen sie gerade unter ihrem Level?
Boah, Alter. Wir haben ja letzte Woche drüber geredet, dass sie halt einfach die Platzierung in der Tabelle, auch die Punkteanzahl, spricht halt irgendwie für sie gerade. Und es ist halt jetzt keine Top-Mannschaft gerade. Es ist aber auch nicht ultra schlecht. Und ich sag mal so, gegen den VfB in der jetzigen Verfassung und mit Guirassy auf der Seite kannst du halt auch mal verlieren, wenn du halt gerade nicht so gut bist.
So. Aber das ganz kurz noch, das ist doch das Überraschende, dass die eigentlich durch die Beflügelung in Mitte der Woche durch den Sieg bei Newcastle und jetzt wieder die reelle Chancen auf Achtelfinale bei der Champions League, würdest du doch denken, okay, sie können VfB, die letzten zwei Spiele verloren haben, daheim schlagen oder nicht?
Ja, klar, aber ich glaube, man überschätzt immer so den Effekt von diesem Sieg unter der Woche. Ich glaube einfach, dass es eher, also ich glaube sogar, dass es eine Reverse Causality da gibt, dass man nicht sagt, dass ein Sieg unter der Woche den Sieg danach verstärkt, sondern dass der Effekt eher andersrum ist, dass du halt total geschwächt aus dem Spiel hervorgehst, vor allem wenn du gewonnen hast, weil du dich halt ausgepowert hast und dann halt da ein Wochenende ins Spiel gehst und dann, oh, nochmal VfB jetzt, kein Bock, die sind so schnell und dann verlierst du halt. Ich glaube eher, dass es andersrum ist.
An der Stelle mal die Frage in den Raum, wer war eigentlich der größte Verlierer an diesem Bundesligaspieltag?
Ich.
Brian, wer war der größte Verlierer an dieser ganzen Konstellation?
Jetzt meinst du von dem Spiel her oder insgesamt, oder?
Ja, okay. Mach's nicht zu kompliziert. Ich wollte einfach
verstehe die Frage nicht.
Ja, ich wollte auf den Gag hinaus. Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann war der größte Verlierer an diesem Spieltag, weil er gesehen hat, aufstellen kann er von denen keinen. Vor allem in der Defensive. Also wenn man halt mal schaut, das könnte so wie die spielen halt auch quasi eine DFB-Abwehrkette sein. Und da muss man sagen, wünscht man sich jetzt keinen von denen gerade ins DFB-Trikot, oder?
Aber wen meinst du? Schlotterbeck ist doch nicht nominiert.
Ja, eben, das, ja. Ist ja, das ist ja eben genau das, was ich meine. Also, das ist ja unglaublich.
Ja, Hummels hat er Entschuldigung.
Ja, Noah, gib ihm. Was willst du sagen?
Mein Handy fliegt ja immer so dumm runter, das nervt mich gerade.
Schneiden wir auch raus.
Heute wird viel geschnitten.
Ja, aber nur weil eure Computer so langsam sind.
Nochmal zum Punkt zurück, Noah. Alles, was ich sagen wollte, ist, dass der BVB ja eigentlich eine Vielzahl an Nationalspielern hat und vor allem gerade eben im defensiven Bereich. Und ja, da sehe ich halt gerade eben einfach, dass der größte Verlierer dieses Spieltags Julian Nagelsmann ist, weil er eben gemerkt hat, hoppla, auf die kann ich mich also nicht mehr wirklich verlassen, was er dann eben auch gezeigt hat, diese Woche auch schon in der Kadernominierung, wenn Schlotterbeck nicht dabei ist, oder?
Ja, aber der Punkt ist jetzt, dass zum Beispiel jetzt ein Hummels, der verletzt ist, eigentlich, er ist ja ausgewechselt worden und danach sind die Tore gefallen, ne? Also auch schon mal wieder dafür eigentlich Bestätigung.
Ja, und wie denkst du dann über Süle?
Ja, keine Ahnung, Alter, Katastrophe. Aber ich meine, also ich finde diese also ganz ehrlich, jetzt mal ganz kurz, muss ich kurz mal hier wieder ein Böckchen spannen, aber dieser Süle-Bash mit dem ganzen Essen und er ist bei McDonald's und er diese ganze Sache mit seinem Körper und dass er zu schwer, was es ich ist, kotzt mich sowas von an. Das ist schon nervig. Aber der Typ ist einfach gerade in einem Formtief, das er lange nicht mehr gesehen hat, einfach. Das ist schon ein Fakt.
Ich verstehe, wo deine Frage hingeht, Walle, aber mit Süle rechnet ja eigentlich keiner. Die DFB-Viererkette wird sehr wahrscheinlich, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, aus Rüdiger, Hummels, rechts Benny Henrichs und links wird David Raum wieder seine Möglichkeit bekommen. Deswegen denke ich, dass von den BVB-Spielern, die jetzt unterperformt haben, keiner uns als als DFB, nicht Supporter, aber Leute, die an den DFB noch denken, große Sorgen bereiten sollte.
Aber prinzipiell waren das ja in den letzten Jahren Spieler, auf die man gesetzt hatte, also mit denen man ja eigentlich schon rechnet, dass sie Teil der Mannschaft sind.
Ja, und
das ist
ja
dann unglaublich, wenn man jetzt sieht, dass es halt einfach nicht mehr, also er kann nicht mehr damit rechnen.
Aber und dementsprechend hat ja auch die deutsche Nationalmannschaft performt. Wir können ja nicht sagen, dass die BVB-Spieler die letzten Jahre in die deutsche Nationalmannschaft irgendwelche Stabilität gebracht haben.
Ich sehe schon, ihr nehmt den Ball nicht so auf, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Not really. nicht wirklich.
Kommen wir zum zweiten Leistungsträger, der etwas unterperformt ist. Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich Adeyemi? Was ist eigentlich da passiert?
Digga, der gönnt sich halt zu viel Döner mit Loredana, da kann man nichts machen.
Aber ganz kurz, Adeyemi, starkes Spiel gegen Newcastle. Am Wochenende jetzt wirklich unauffällig, aber gegen Newcastle beide Male stark gespielt, ein starkes Tor vorbereitet. Ich glaube, er ist ein junger Spieler, der auf jeden Fall extrem viel Potenzial hat. Er braucht aber einen Trainer, das hatte er bis jetzt beim BVB nicht, einen Trainer, der mit jungen Spielern, die wirklich einen Sprung machen können, umgehen können. Also wenn wir uns die Trainer anschauen, die er hatte, war keiner dabei, von dem du sagst, ja, das ist einer, der kann mit jungen Nachwuchsspielern, die wirklich viel Potenzial haben, umgehen. Ich würde sagen, wir müssen noch 2-3 Jahre bei ihm warten, aber dass er ein Spieler ist mit extrem viel Potenzial und das auf jeden Fall auch beweisen kann, wenn er in Topform ist, das bleibt er. Und ich denke, Adeyemi-Bashing würde ich jetzt nicht so mitgeben, weil er halt unter der Woche gegen
Newcastle... Das fuckt mich jetzt schon. Nein, niemand spricht von Bashing. Ich habe doch nur gefragt, wo ist Adeyemi?
Ja, ganz kurz, er war ein Spiel nicht da. Eins.
Nein, der hat in den letzten Wochen öfter nicht gespielt. Der war öfter nicht in der Stammelf.
Aber gegen Newcastle unter der Woche performt.
Das ist ein Agent 007, Alter. Der hat 7 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen gehabt, oder? War das nicht der?
Das weiß ich gar nicht.
Folgentitel.
Echt? Nein, ich auf keinen Fall auf Adeyemi. Ich feiere Adeyemi. Krasser Chef, Digga, erstmal. Guter Spieler, glaube ich, auch. Der hat auch unter Terzic.
Was ist denn los mit euch? Könnt ihr nicht konstruktive Kritik üben? Ich rede doch überhaupt nicht von Bashing. Ich meine doch nur, man muss doch mal einen Spieler hinterfragen, der gerade keine Leistung mehr zeigt, oder?
Also, jetzt ich fange nochmal an. Ich glaube, das ist ein guter Spieler. Der hat auch unter Terzic letzte Saison kranke Leistung gezeigt. Ihr wisst die Stats, in der Rückrunde war der überragend. Aber er ist ein Spieler, wo Genie und Wahnsinn lang nah beieinander liegen, der extrem formabhängig ist und der teilweise halt voll auch tagesformabhängig ist. Der hat manchmal gute Tage, der hat manchmal schlechte Tage. Es gibt so Spieler, die das ihre Karriere lang haben, wo man nie so genau weiß, sagen wir mal zum Beispiel Neymar, wo das die Karriere lang war, dass er eigentlich immer wieder mal so gute Saisons, schlechte Saisons hatte. Ich weiß nicht, ob es bei Adeyemi auch so einer ist, ist noch früh in der Karriere, aber ich glaube, im Grunde ist er ein guter Spieler. Aber er ist einfach im Moment in einem Formtief und das ist immer schon wieder so gewesen. Er war gute, schlechte Hinrunde letzte Saison, gute Rückrunde. Mal sehen, wo das in den nächsten Monaten aussieht.
Ich habe gerade seine Stats von letzter Saison angeschaut, um zu gucken, ob wir ihn wirklich jetzt vermisst haben. Er hat letzte Saison 6 Tore geschossen und 5 Vorlagen. Das ist jetzt natürlich für einen jungen Spieler stark, aber jetzt auch nicht so, dass man, wenn er jetzt am Anfang der Saison unterperformt, sagt, oh, was ist mit ihm los? Es sind einfach, wie du gesagt hast, nur ein Spieler, der extrem tagesabhängig ist. Und ich denke, wenn er um ihn herum ein Team hat, was auf jeden Fall für ihn zuspielen kann, dann uns wieder zeigt, was er kann.
Denkt ihr, dass der BVB mit mehr gerechnet hat bei ihm für diese Saison?
Ich glaube, die haben generell schon mehr von dem erwartet. Ich glaube, dass einfach, ich meine, wir haben ja auch schon oft drüber geredet, dass der BVB jetzt einfach gerade dysfunktional gefühlt ist in vielen Teilen, dann vom Management bis zum Trainer bis zur Mannschaft, irgendwie da alles nicht so richtig stimmt, zumindest von außen betrachtet. Ich weiß, dass wir das nicht wirklich richtig sagen können, aber bei Adeyemi ist, glaube ich, schon der Punkt so, dass das große Problem vor allem ist, dass das Potenzial halt da ist. Er ist schnell, er ist, hat einen guten Schuss, er ist genau der Typ Spieler, den eigentlich Dortmund feiert, ne? Auch mit Sancho schon so einen Spielertyp gehabt, auch schon mit Dembélé so einen Spielertyp schon gehabt, aber der hat irgendwie noch das Potenzial nicht richtig rauskriegt und das ist, glaube ich, das, was Fußballfans ja immer die meiste Zeit total hassen, wenn Spieler nicht ihr Potenzial entwickeln. Und das ist, glaube ich, das Problem bei Adeyemi. Dazu kommt noch, ganz kurz, um das auszuführen, halt die Rolle, die öffentliche Rolle, die halt auch nicht gerade positiv für ihn ist, wenn er halt mit dieser Rapperin da chillt. Weiß nicht, ob das jetzt so positiv ist noch.
Ja, du weißt, wer er meint, oder? Loredana,
die Rapperin. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das irgendwie einen Einfluss hat oder sein.
Ja, schau dir halt Social Media mal an, was da drunter steht, immer so, keine Ahnung. Das müsste keinen Effekt haben, aber das ist halt, kommt halt, wenn man den Spieler betrachtet, auch mit dazu.
Noah hat halt gelernt, als er klein war, dass Rap mit Drogen und Kriminalität verbunden ist. Aber nee, was ich noch sagen wollte zu deiner Frage.
Bei Loredana auf jeden Fall, ja.
Alles klar. Was ich noch sagen wollte zu deiner Frage, wenn du dir die Verstärkungen vom BVB anschaust, die jetzt in der, im Transfermarkt abgeschlossen wurden, dann siehst du, sie haben niemanden geholt, der die Rolle von Adeyemi spielen könnte. Das heißt, sie haben eigentlich schon als Stammspieler gedacht für die Saison und vor dem Hintergrund würde ich schon sagen, er underperformed. Aber gib dem Ganzen Zeit. Ich glaube, es ist ein Spieler, da können wir als deutsche Fußballfans noch lange viel Spaß dran haben.
Ja, wenn man vielleicht nicht mehr so viel Zeit gibt, ist in Anbetracht der Leistung jetzt diese Saison Edin Terzic. Denkt ihr, hat er denn so wirklich Zukunft bei Dortmund überhaupt? Ist er überhaupt langfristig gesehen der richtige Trainer oder besteht da schon die Gefahr, dass auf Vereinsführungsebene schon nach einem Ersatz gesucht wird, nach einer Alternative langfristig gesehen?
Ich würde sagen, gute Frage. Er hat ja angefangen, ich glaube, es gab mal einen Artikel, der Flick mit Edin Terzic verglichen hat, weil beide als Interimstrainer angefangen haben und dann die Rolle übernommen haben. Der eine Unterschied, der in diesem Artikel damals genannt wurde, war, dass Hansi Flick Ahnung von Spielführung hat, aber Edin Terzic nicht. Er wurde von den Fans auf jeden Fall supported nach der ersten Saison. Er hat, wenn ich nicht falsch liege, den DFB-Pokal geholt. Aber ich denke, wenn die Saison titellos ausgeht und vor allem außerhalb der Top 4, wonach es auf jeden Fall ausschaut, ist er nächste Saison nicht mehr der BVB-Trainer.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil der Punkt ist, dass ja der BVB gerade so Spiele hat, wo man immer sagen wird, so ein bisschen Endspielcharakter und dann spielen sie trotzdem 2-0 gegen Newcastle. Und ich kann mir so vorstellen, dass der BVB so ein richtig random Achtelfinal gewinnt und dann halt wieder Terzic bleibt. Und dann wird es halt bis zum Ende der Saison durchgezogen, auf und ab, Platz 6, was weiß ich. Und dann wird er halt gegangen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er durch die Performances, durch die vielleicht auch so extraordinary Performances in der Saison, halt immer wieder sein Status halt irgendwie gesichert wird.
Ja, eben genau. Das dachte ich mir nämlich auch, weil er hat halt immer wieder echt schwache Phasen oder der BVB hat echt immer wieder schwache Phasen. Und dann kommt, wie du gerade eben gesagt hast, wieder dieser Peak. dann rettet er sich quasi sozusagen wieder, oder die Mannschaft rettet ihn quasi wieder, und dann gibt man ihm wieder eine Woche oder zwei Wochen Zeit, und dann hat er wieder eine schwache Phase, und dann er rettet sich so über die Saison, habe ich auch so das Gefühl. Aber wir sind uns einig, dass er über die Saison hinaus wahrscheinlich nicht den Trainerposten bei Dortmund behalten wird, oder?
Ich gehe da auf jeden Fall mit. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, denn wir können ja ein Argument einführen, was viele Tuchel-Kritiker in letzter Zeit genannt haben. Sie sehen keine Evolution oder keine Entwicklung bei den Spielern, und ich würde euch jetzt an der Stelle fragen, Jungs, gibt es einen Spieler, der seitdem Erik Terzic sein Trainer ist, wirklich sein Potenzial entfalten konnte und bei dem er sieht, okay, das ist wirklich eine krasse Entwicklung gewesen von dem?
Nico Schlotterbeck?
Ja, positive Entwicklung
unter Gregor Kobel.
Die positive Entwicklung ist, dass Schlotterbeck jetzt nicht mehr bei der DFB-Elf ist. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde auch dieses, aber es ist ihm auch nicht allein geschuldet. Ich finde, wie du es gerade eben schon gesagt hast, mit dem Abgang von Bellingham und Guerrero im Sommer, haben sie natürlich schon noch zwei Schwergewichte verloren, und das war mir alles zu konzeptlos. Und wenn du das vergleichst mit Leverkusen, da wurde so mit Konzept eingekauft, man hat sich einen Trainer mit Konzept geholt, und man hat diesem Ganzen so ein bisschen irgendwie so ein, also gefühlt erkennst du halt was, dass da wirklich ein großer Gedanke dahinter steht. Und bei Dortmund habe ich das Gefühl, es war viel so Hauruck-Einkäufe. Also eigentlich hast du ja Allaire, und dann holst du dir aber noch Füllkrug dazu. Also das war irgendwie erst so, wo die nächste Frage ist, wo ist eigentlich Allaire? Ist er verletzt, oder?
Stimme dir zu 100% zu. Das ist, ich finde, das trifft es genau auf den Punkt. Das ist total konzeptlos. Man sieht auch ganz genau, also es ist wirklich auch, man sieht es auf dem Feld, dass irgendwie nicht so ganz klar ist, was wollen wir eigentlich für den Fußball spielen. Die Einkäufe, die gemacht wurden, sind viel zu teuer gekauft worden und bringen nicht die Leistung, die sie bringen müssen. Und gerade eben das Gegenbeispiel Leverkusen, wo wirklich keine Schwächen in der Mannschaft sind, wo auf jeder Position eigentlich sagen wir mal, Top-Spieler bis Weltklasse spielen und natürlich auch noch einen Trainer haben, der das Charisma als auch die technische Klasse hat, um eben so eine Mannschaft voranzubringen. Das hat alles Dortmund im Moment gerade nicht, und deswegen stehen sie auch 10 Punkte schon fast hinter Leverkusen.
Ja, das ist echt unglaublich. Nach 11 Spieltagen 10 Punkte hinter dem ersten Platz, das ist schon für Dortmund echt, also, das ist schon echt eine harte Nummer so, gell? Ja.
Aber es ist, man muss sagen, es ist auch, nee, Entschuldigung, ich hab, man muss auch sagen, es ist, ja, passt schon rein, also woanders wäre auch unverdient.
Tatsächlich eine andere tabellarische Überraschung diese Saison ist, glaube ich, für alle gewesen. Wir haben es jetzt schon das ein oder andere Mal angesprochen. Union Berlin, immer noch die rote Laterne, jetzt auch nach Spieltag 11 am Wochenende wieder die Grenzen aufgezeigt bekommen gegen mit Sicherheit auch einfach wirklich extrem formstarkes Leverkusen, wie wir es gerade schon gesagt haben. Da würde ich jetzt eigentlich nur ganz kurz drüber sprechen. Denkt ihr, man muss wirklich langsam einfach mal die Trainerfrage stellen? Also müssen sie nicht langsam einfach mal die Reißleine ziehen?
Mir wurde es mal als kleines Kind erklärt, als ich meinen Papa mal gefragt habe, warum der Trainer entlassen wird, wenn eine Mannschaft nicht funktioniert. Und er hat es mir dann so erklärt, feuerst du den Torwart, weil er die Tore reinlässt, die Abwehr, weil sie nicht verteidigen, Mittelfeld, weil sie nichts hinbekommen und die Stürmer, weil sie keine Tore schießen. Den einzigen, den du wirklich schnell austauschen kannst, ist der Trainer. Urs Fischer hat eine extrem erfolgreiche Zeit, relativ extrem erfolgreiche Zeit bei Union. Und wir haben schon mal drüber gesprochen, es tut in einem Verein immer wieder gut, Mainz hat es gezeigt, wenn der Trainer, der lange dabei war, weggeht, wenn er keine neue Impulse in die Mannschaft bringen kann. Natürlich ist es nicht Schuld des Trainers, dass Union underperformt, beziehungsweise so performt, wie sie eigentlich performen sollten. Letztes Jahr oder die letzten Jahre waren einfach Ausrufezeichen. Aber ich denke, es würde den Spielern auf jeden Fall gut tun, wenn sie jetzt einen neuen Wind reinbekommen, wenn jetzt eine neue Technik reinkommt, wenn es einfach was Neues ist, was vielleicht die Mannschaft beflügelt.
Ach, ich weiß nicht. Ich kann halt auch schwierig in diese Mannschaft rein, also man kann ja nicht reinschauen, wie es da läuft. Es kann ja sein, dass das Verhältnis zu Spielern und Trainern total gebrochen ist und der Trainer nicht mehr durchkommt, dass es irgendwie da totale Missverständnis gibt und deswegen so schlecht gespielt wird. Es kann aber auch sein, dass Spielpech dazu gekommen ist, dass man einfach irgendwie in einer schlechten Phase ist, das hat ja jedes Team auch, aber der Trainer damit gar nichts zu tun hat. Deshalb gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich glaube, letztendlich würde es keinen Sinn machen, weil ich glaube, dass, genauso wie bei Freiburg es ja auch gesehen hat, letztlich bringt es auf langfristige Sichtweise, und das ist ja, was Union macht, langfristig auch planen, denke ich mal, nicht so viel.
Ja, aber also, du kannst ja immer sagen, du kannst ja nie in ein Mannschaftskonstrukt hineinschauen und welche Auswirkungen ein Trainer noch hat auf die Mannschaft oder wie groß die Rolle dann am Ende des Tages wirklich ist. Ich denke halt, jetzt bist du wirklich an einem Punkt angekommen, wo du, keine Ahnung, vor dem Napoli-Spiel waren es, glaube ich, 12 Spiele in Folge verloren. boah, das ist doch einfach irgendwann, vielleicht musst du doch als Trainer auch wie eben Bo Svensson halt einfach mal sagen, okay, vielleicht kann ich gerade der Mannschaft halt einfach nicht mehr das geben, was sie braucht. Die Mannschaft hat sich ja auch, wir haben es schon oft besprochen, total gewandelt. Und es ist ja auch ein ganz, es ist ja quasi auch eine ganz neue Dynamik mit Sicherheit im Team, wenn du jetzt auf einmal Spieler wie Gosens, Volland und Bonucci hast, halt wirklich Spieler mit großen Namen. Und deshalb, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das wirklich noch lange hält. Und ich glaube auch, wenn Union nicht diesen Punkt unter der Woche geholt hätte gegen Napoli, dann wäre Urs Fischer heute, glaube ich, nicht mehr Trainer.
Und ich meine, es zweifelt ja wirklich keiner daran, dass Urs Fischer einen Kultstatus erreicht hat bei Union Berlin. Wenn er die Mannschaft jetzt am Ende der Saison oder jetzt in 2 Wochen verlässt, wird es weiterhin so bleiben. Ich denke, also das ist mein Gedanke zumindest, er wird die Champions League zu Ende spielen. Sie werden sich nicht für die Europa League als Drittplatzierte qualifizieren. Sie werden einfach direkt rausfliegen. Und ich denke, dann geht er auch, sodass Union Berlin in der Winterpause Zeit hat, jemanden zu finden, der interimstechnisches kurz übernehmen kann. Ja.
Ja, aber ganz ehrlich,
ich dachte ehrlich, wir werden im Laufe des Tages die Meldung bekommen, dass Urs Fischer gegangen ist und dann würden wir darüber sprechen, dass er gegangen ist und was für ein cooler Typ er war, aber ist leider nicht passiert.
Aber ganz ehrlich, warum sollen die den lassen?
Aber warum denn nicht, Noah?
Ja, aber warum? Es gibt für mich eigentlich keine logische Erklärung, weil im Endeffekt wird es ja nicht besser.
Also Noah, aber es ist doch wirklich... Es gibt doch keinen Sinn, wenn ich 12 Spiele in Folge verliere, dann einen Punkt hole gegen Napoli, dadurch diese Serie breche, aber dann halt schon wieder verliere. Gut, natürlich verlierst du gegen Leverkusen, die sind halt gerade stark. Aber du musst doch irgendwann mal was ändern.
Also du schmeißt Bonucci raus, meinetwegen, aber ich würde halt nicht Urs Fischer rausschmeißen.
Ja, dann fängt es an, du wirst Bonucci raus, alles klar, dann wirst du Volland raus und dann wirst du noch Gosens raus, weil es jetzt die neuen Spieler sind. Aber nein, was wir gerade besprochen haben, das Ziel eines Trainerstabes ist, eine Mannschaft so zu führen, dass sie möglichst viele Punkte holt und Spiele gewinnt. Und wenn das einfach über 2-3 Monate lang nicht geht und du dir das anschaust, dann sagst du, hey, weißt du was, wir müssen da einen neuen Impuls reinbringen. Und das machst du normalerweise dadurch, dass du den Trainer samt Trainerstab entlässt und jemand Neues reinholst.
Ja, ich weiß. Ich meine, im Grunde, ich kenne den Punkt, aber ich fände es wirklich auch mal ein Smart Move oder mal einen coolen Move, einfach zu sagen, nee, wir machen wir nicht. So läuft es bei uns halt auch nicht in Köpenick. Wäre irgendwie auch, fände ich auch irgendwie nicht so überraschend, muss ich sagen.
Ich meine, ich kann da auch mit dir mitgehen, weißt du was? Die Saison ist vielleicht für Union Berlin halt anders, weil sie das erste Mal, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu spricht, aber sie gehen das erste Mal in viele Spiele als der Nicht-Underdog. Und das hat die Union Berlin die letzten Jahre lang immer so gemacht. Sie waren in jedem Spiel der Underdog oder fast in jedem Spiel und du hast von denen nicht viel erwartet. Und ich glaube, das macht auch was mit einem Spieler. Wenn plötzlich von einer Saison auf die anderen von dir erwartet wird, dass du möglichst viele Punkte holst, oben mitspielst, dich wieder für Europa qualifizierst und auf europäischer Bühne performst, das macht irgendwas mit deiner Psyche. Das heißt, ich gehe davon aus, dass bei den Spielern auch ein Wandel da ist und vielleicht wäre jetzt ein Trainer, der da Erfahrung hat, das Notwendige, um dieser Mannschaft neue Impulse zu geben.
Ja, aber ich finde dieses Underdog-Argument, das zieht jetzt auch nicht mehr so wirklich, wäre ganz ehrlich, seit 4-5 Wochen ist Union in jedem Spiel der Underdog eigentlich, und dass sie reingehen, weil jeder weiß, bei denen läuft gerade gar nichts und deshalb eigentlich müssten sie ja gerade wieder deiner Argumentation zufolge in der Rolle sein, in der sie sich am wohlsten fühlen und es funktioniert ja trotzdem nicht.
Ich denke eben nicht, dass sie in der Rolle wieder sind. Ich denke, viele erwarten immer noch von Union, dass sie halt jetzt in dieser Saison schlafend Riese sind, der dann gegen eine vielleicht etwas schwächere Mannschaft an 4 oder 5-0 gewinnt und dass der Startschuss für dann eine erfolgreiche Phase ist. Aber das kommt einfach nicht. Ja, mal schauen. Ganz kurz, wir können ja kurz hier Tipps abgeben, bis 20 Uhr es Fischer den hält. Es gibt einen Tipp von Walle am Laufen, der meint, Thomas Tuchel verlässt vor Weihnachten noch die Bayern. Schauen wir mal, was jetzt wird, aber...
Können wir das nochmal revidieren? Das sind keine Tipps, Hannes. Das waren einfach Thesen. Das waren Thesen, die wir einfach in den Raum gestellt haben.
Eine These von Walle. Meine These geht vor allem auf.
Was hast du gesagt?
Eigentlich hatte ich gesagt, dass Borussia Dortmund am Ende der Saison auf 8. Platz liegen wird.
Du hast aber auch gemeint, dass Mainz absteigt, oder?
Ich habe Mainz bei meiner Tippkunde auf Relegationsplatz gepackt, ja. Aber ich sage jetzt dazu, Urs Fischer ist nach dem Ausscheiden in der Champions League weg, damit in der Winterpause ein neuer Trainer kommt.
Ich finde es irgendwie eine zähe Angelegenheit und ich hoffe für ihn, dass er jetzt einfach, ich glaube, wenn er noch 2-3 Spiele hintereinander jetzt verliert in der Bundesliga, ich hoffe für ihn selber, dass er dann das einsieht und sagt, liebe Leute, ich mache hier den Platz frei, ich mache den Weg frei für jemand Neues, der vielleicht einen neuen Ansatz hat, vielleicht irgendwie die Spiele anders erreicht, weil, keine Ahnung, ich höre halt auch zum Beispiel, also ganz plakativ jetzt mal, ich höre den Podcast von Toni und Felix Groß war bei dem Champions-League-Spiel in Madrid dabei. und hat da das Abschlusstraining und Aufwärmprogramm von Union angeschaut und er hat halt auch gesagt, ja gut, das ist halt auch das gleiche Programm wie vor, keine Ahnung was, wie viele Jahren, als sie halt noch im Mittelfeld der zweiten Liga rumgedümpelt haben. Wo ich mir vielleicht auch denke, vielleicht musst du dich halt auch irgendwann mal anpassen. Also das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber vielleicht steht es ja für mehrere Sachen, Thema Pfadabhängigkeit, dass er da halt einfach dranbleibt und dranbleibt und vielleicht musst du die Sachen irgendwann mal anpassen. Deshalb, ich hoffe es für ihn, dass er in den nächsten 2-3 Wochen, wenn es weiterhin so schlecht läuft, irgendwann einfach sagt, liebe Leute, ich hatte hier eine wunderschöne Zeit und der wird ja auch immer eine Vereinslegende bleiben, aber sportlich gesehen und zum Wohle der Mannschaft muss er vielleicht einfach den Platz irgendwann mal räumen.
Hm. Ach Leute, ich finde es ein sehr spannendes Thema, wo ich mir ja ernsthaft Gedanken drüber mache, ja, weil ja auch die persönliche Erfahrung mit Freiburg und Streich ja in die ähnliche Richtung geht.
Nur kurz, ich finde, das kann man immer nicht vergleichen. Mich stört der Vergleich immer vehement, wirklich. Also, weil ich finde, das kannst du nicht vergleichen, weil als Streich abgestiegen ist mit Freiburg, da war das, es war überraschend. Sie sind ja wirklich am letzten Spieltag sehr knapp abgestiegen, aber es war immer klar, Freiburg hält sich eher im Tabellenmittelfeld oder weiter unten auf. Sie waren in der Vorsaison auch nur Zwölfter, in Anführungszeichen nur Zwölfter. Und sie hatten auch nicht so einen Kader, wie ihn Union Berlin jetzt hat. Also, das ist schon, ich finde, der Vergleich hinkt total, weil Freiburg hatte einen Kader, der sich in dem Bereich abspielt und sie hatten auch, niemand hatte auch die Erwartung, dass sie oben mitspielen. Bei Urs Fischer ist das was ganz anderes. Der hat jetzt erst Union in die Conference League geführt, in die Euro League, in die Champions League. Du hast einen dementsprechenden Kader. Das heißt, das sind ganz andere Vorzeichen, das ist ein ganz anderer Kontext. Deshalb, ich finde, der Vergleich hinkt immer.
Ja, der ist es nicht perfekt passend, aber trotzdem kann ich es nachvollziehen, in dem Sinne, dass natürlich Freiburg abgestiegen ist und man ja auch erwarten hätte können, dass das Trainerteam wechselt, aber es nicht gewechselt ist. So, erster Punkt und zweiter Punkt, war ja Streich schon erfolgreich mit Freiburg davor, 2013 fünfter Platz zum Beispiel geworden, ne, und 2 Saisons später abgestiegen. Also es war jetzt nicht ganz so dramatisch. Streich hat schon den Verein damals schon transformiert gehabt, nur klar, war natürlich die Erwartungshaltung nicht so hoch, das stimmt schon, und der Kader war auch nicht gut und der Abstieg kam letztlich auch überraschend und es gab keine so eine Serie von 12 Niederlagen, das muss man auch sagen, ja.
Genau,
ich glaube, nichtsdestotrotz, um das noch kurz fertig auszuführen, ich glaube, dass ich mit meinem Hintergrund jetzt gerade als Verein, auch mit diesem, sag ich mal, dass ein Trainer lange da bleibt, dass es ein gewisses Konzept gibt hinter dem Ganzen, dass ein kleiner Verein groß ausspielt, durchaus nachvollziehen kann und es ihm deswegen auch wünschen würde, da zu bleiben.
Okay, dann mache ich nochmal einen ganz kleinen Vergleich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch von einem kleinen Verein, der erfolgreich wurde und kurze Zeit danach in einer nicht erfolgreichen Phase einen Trainer entlassen hat. Schalke auf jeden Fall. ich meinte Leicester. 2016 haben die ja die Premier League überraschend geholt, für alle ein wahres Fußballwunder. Und in der darauffolgenden Saison wurde Claudio Ranieri nach dem Ausscheiden in der Champions League, wo sie das Achtelfinale erreicht haben, und nach einer schwachen Platzierung in Anführungsstriche zur Vorsaison verglichen, wurde einfach entlassen. Du sprichst die ganze Zeit von Streich, nur ja, ich verstehe das und auch diesen Hintergrund, dass du als Fan von einer Mannschaft, die lange Trainer da festhältst, aber Fußball wurde auch ein bisschen kurzweiliger. Das wird ja in dem Podcast hier ab und zu angesprochen. Es ist leider nun wirklich ein Business und wenn dein Unternehmen nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte, feuerst du halt meistens den CEO oder den CFO und das ist nun eben mal der Trainer. Und deswegen wird es in ein paar Wochen einfach kommen.
Ja, das ist irgendwie ein interessantes Statement, weil jedes Unternehmen, was normal wirtschaften würde, würde nicht immer seinen Trainer feuern. Das ist einfach nur schlecht geführte Unternehmen. Das ist es. Also im Fußball schlecht geführte Unternehmen. Das ist kein gutes Beispiel für gutes Unternehmertum. Und vor allem, klar, es ist kurzweiliger, aber warum sollten die Unternehmen trotzdem nicht gut wirtschaften, so meiner Meinung nach?
Es bleibt auf jeden Fall eine spannende Frage, wie lange sich Fischer noch auf dem Posten des Trainers bei Union halten wird. Ich denke, ich spreche für uns alle drei, wenn ich sage, ich hoffe, dass sich Union wieder fängt und in der ersten Liga auch bleibt, auch wenn es natürlich spannend wäre zu sehen, 2 Berliner Mannschaften in der zweiten Liga zu sehen. Das wäre natürlich auch eine spannende Nummer. Wäre auch spannend für mich, wären im Optimalfall, wenn wir nicht absteigen, dann auch 2 Auswärtsspiele in Berlin. Nehme ich natürlich auch sehr gern mit. Was ich auch sehr gern mitnehme, ist unser wöchentliches Dreierkette VBH-Quiz. An dieser Stelle, meine Schuld, klassischer Anfängerfehler, Noah, du wirst uns jetzt leider für eine Zeit lang nicht mehr sehen können, weil ich habe heute das Quiz gemacht und ja, du wirst es dir denken können, ich habe es nur auf meinem Handy gespeichert. Hannes, du musst wie jedes Mal, wenn wir zusammen hier sind, bitte deine Augen verschließen oder den Raum verlassen, eins von beidem. Und ich würde sagen, wenn ihr beide ready seid, dann starten wir direkt rein. Brian, bist du fertig?
Ich bin breiter als bereit.
Wunderbar. Breiter. Hannes sieht nichts. Hannes sieht nichts, das heißt, ich kann direkt reinstarten mit der ersten Frage. Wir hatten am Wochenende das Spiel Bayern gegen den ersten FC Heidenheim. Die letzte Begegnung war im DFB-Pokal 2019. Auch in München, Ergebnis am Ende sehr knapp, 5-4 für die Münchner. An der Stelle die Frage, wer traf in diesem Spiel dreimal für Heidenheim? Ist es A, Marc Schnatterer, B, Robert Glatzel, C, Robert Andrich oder D, Nicola Dovedan?
Das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich noch dunkel an das Spiel. Das war wirklich der Hammer. Und ich fand damals Heidenheim schon eigentlich ganz geil. Schnatterer war es nicht, weil der war nie der Torjäger für Heidenheim, soweit ich mich erinnere kann. Ich glaube, es war Glatzel, tatsächlich.
Ich bin mir auch nicht mehr ganz so sicher, wer es war. Ich weiß nur, dass diese Person in der Reihe ist mit Agüero und Cristiano Ronaldo als wenige Spieler, die einen Hattrick gegen Neuer geschossen haben. Krasse Liste, um dazu zu gehören. Aber ich glaube, es war nämlich der, den Noah nicht für die richtige Antwort hält, Schnatterer.
Ja, Noah, goldrichtig. Direkt ins Schwarze getroffen. Marc Schnatterer, große Vereinslegende bei Heidenheim. Aber tatsächlich Robert Glatzel, ein Dreierpack gegen München, in München, wirklich beeindruckend. Ich hatte, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der da überhaupt gespielt hat. Hannes, guck weg. Du siehst die anderen Fragen sonst auch noch.
Wo soll ich hin?
Ja, halt deine Augen zu. Ich verstehe nicht, was daran so schwer ist. Ja. Nächste Frage. Am Sonntag hat die U17-WM gestartet. Warum weiß ich das? Ja, weil es unser letzter verbliebener deutscher Nationalspieler ist, Uwe Raogo. Die haben gestartet am Wochenende gegen Mexiko. Deshalb ist die Frage, wer ist denn eigentlich der amtierende U17-Weltmeister? Ist es die USA? Ist es Mexiko? Ist es Deutschland oder Brasilien?
Ich meine zu wissen, dass Mexiko immer sehr erfolgreich ist in den ganzen U17 bis U23-WMs. Deswegen sage ich mal, dass es Mexiko ist. Ja, es ist Mexiko.
Boah, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich sag Brasilien.
Noah, wieder Gold richtig, 2 von 2, Hannes schon wieder daneben, aber gut hergeleitet eigentlich, Hannes. Mexiko war letztes Mal im Finale gegen Brasilien und die Deutschen haben eben jene Mexikaner am Sonntag geschlagen. Ich glaube 3-1, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe es leider nicht gesehen. Zweite Frage, auch zur U17-WM. Welche Nation hat denn eigentlich am häufigsten diese eben gewonnen? War es die Schweiz, war es Mexiko, England oder Nigeria?
Ich weiß, dass Mexiko zweimal gewonnen hat, deswegen tippe ich auf Mexiko.
Ja, ich gehe mit Hannes mit jetzt. Das macht schon Sinn.
Ah, Brian. Jetzt hast du deine Streak gerissen. Es ist nicht Mexiko. Hannes schon wieder falsch. Brians erste Mal daneben gelegen. Es ist Nigeria. Dreimal hat Nigeria die U17-WM gewonnen. Und Mexiko tatsächlich zweimal. Hannes, da wusste du, warst gut informiert, muss man sagen, sehr gut informiert.
Das war damals in Lateinamerika ein großer Grund zur Freude, weil einer der Finalspiele davon haben sie gegen Deutschland gewonnen.
Wunderbar. Hannes, jetzt kannst du dich wieder hinsetzen tatsächlich, weil jetzt gibt es keine Antwortlösungen mehr auf meinem Handy abzulesen. Ich muss ja sagen, wir hatten es letzte Woche schon darüber. Die Weihnachtszeit hat ein bisschen angefangen, der Winter kehrt ein. In Deutschland und somit, ich habe es auch schon ein bisschen angeteasert bei uns in der WhatsApp-Gruppe, ja, richtig, der Wintersport hat wieder angefangen. Was heißt das für mich? Für mich heißt das, ich fange samstags nicht um 13.30 Uhr an, Sport zu schauen mit der zweiten Liga. Nein, bei mir fängt der ganze Spaß um 9 Uhr morgens schon an, denn ich beschäftige mich, wie ihr beide wisst, liebend gern mit Wintersport, unter anderem mit Ski Alpin. Ich bin gespannt, wie viel Hannes hier mitraten kann. Brian, von dir habe ich natürlich große Hoffnungen. Deshalb jetzt erstmal die Frage in den Raum gestellt, wie viele verschiedene Ski-Alpin-Disziplinen gibt es denn und wie heißen diese denn? Hannes, probier mal was. Bevor Brian anfängt, Hannes, probier mal was.
Ich weiß, dass es einen Slalom gibt.
Korrekt. Vollkommen richtig.
Es gibt Biathlon.
Das ist nicht Ski-Alpin.
Was heißt Alpin? Dass die vom Alpen runterfahren?
Genau, die von den Bergen runterfahren.
Okay, dann gibt's so ein richtig weiter Sprung. Und da sind Leute da war Julian Nagelsmann dabei und da ziehen sich Leute irgendwie an und machen wenn es runtergesprungen wird.
Das ist Skispringen, das ist auch nicht Skialpin.
Aber da geht's so runter vom Berg.
Schön. Also Hannes war aber mit Slalom auf jeden Fall schon mal richtig. Es gibt noch drei andere Alpindisziplinen. Brian, jetzt ist your time to shine.
Riesenslalom, Super-Ski, mehr fällt mir auch nicht ein.
Ja, Riesenslalom ist richtig. Es heißt nicht Super-Ski, sondern Super-G mit G.
Ah, wirklich, ja.
Und die letzte Disziplin ist der Klassiker Abfahrt. Könnt ihr die denn sortieren, je nach Geschwindigkeit? Also wo fährt man am schnellsten, wo fährt man am langsamsten?
Abfahrt hört sich krass an, deswegen sage ich Abfahrt schnellstes.
Ja.
Langsamste ist Superslalom.
Das gibt's nicht.
Danke, Noah. ich glaube, Super-G hört sich auch schnell an, deswegen ist es Abfahrt, Super-G. Slalom. Und das vierte war
Riesenslalom.
Nein, gibt's doch nicht.
Doch, das gibt's.
Und was habe ich gesagt?
Du hast gerade was ganz anderes gesagt.
Ich hab Riesenslalom
super.
Gesagt. Super. Slalom. Nee,
du hast Super Slalom gesagt. Gesagt.
Ja, das meine ich.
Also du warst gar nicht schlecht. Tatsächlich, Abfahrt ist die schnellste Disziplin. Danach kommt Super-G. Da sind die Tore etwas enger gesteckt. Allerdings wird auch eine sehr, sehr weite Radien gefahren. Dann kommt die Allrounder-Disziplin, ist der Riesenslalom. Den fahren eigentlich fast alle eigentlich. Und dann die technischste Disziplin mit ganz engen Torabständen ist der Slalom. Da fährt man relativ langsam. Heißt aber deshalb nicht, dass es weniger spektakulär ist, weil die Zeiten meistens sehr, sehr eng beieinander sind und kleine technische Fehler schon zum Ausscheiden führen können. Bist du noch dabei, Hannes? Bist du noch interessiert am Wintersport?
Ich wollte gerade für euch nebenher googeln, ob es schon mal einen Ecuadorianer gab, der da mitgemacht hat.
Ja, find das mal raus. In der Zeit frage ich euch beide, wer ist denn eigentlich der erfolgreichste deutsche Skifahrer?
Der beste Kumpel von Bastian Schweinsteiger.
Ja, das ist schon eine halbrichtige Antwort und Noah kennt bestimmt noch den Namen.
Felix Neureuther.
Ja, sehr gut.
Und die Mama von Felix Neureuther ist die goldene Anni.
Goldrosi.
Das war
Goldrosi. Goldrosi. Ich glaube, mittlerweile verstorben, oder?
Ja.
RIP.
Wie hieß noch diese eine Skifahrerin? Die hat dann noch geheiratet, einen anderen Namen. Die war auch so, die hat sich immer mit Lindsay Vonn gebettelt. Wie hieß die nochmal?
Mit Lindsay Vonn? Maria Höfl-Riesch.
Ja, genau, danke. Ja, Maria genau. Riesch und dann später Maria Höfl-Riesch,
ja. Genau, richtig, ja.
Wie heißen die Spiele?
Welche Spiele?
Gibt's da
Wintersport.
Wintersport, okay.
Ich google einfach ecuadorianische Skifahrer. Kommen wir zur allerletzten Frage. Da bin ich auch mal gespannt, ob Hannes das weiß, dass Noah, da gehe ich davon aus, dass es weiß. Ich habe die Fragen extra sehr leicht gehalten, dass Hannes auch mitraten kann, damit es nicht ganz so langweilig für ihn ist.
Danke, Schatzi.
Wo findet denn jedes Jahr die legendäre Streif statt?
Was?
Was?
Streif?
Die Streif.
Was ist das?
Okay, die Streif ist ein Abfahrtsrennen.
Ist es das Rennen, wo die Leute an der Seite stehen und jubeln?
Das ist bei jedem Skirennen so.
Alles klar. In Ischgl?
Leider nein, aber das Land ist schon mal richtig.
Ich habe keinen Plan, Digga. Ich habe das noch nie gehört, was das ist.
Die Streif?
Die nein, natürlich nicht.
Oh, Leute, hör mal. Also da mal bitte Bezugnahme von unseren Hörerinnen und Hörern. Ich glaube, das ist schon gängig, dass man das weiß, dass die Abfahrtsrennen in Kitzbühel Streif heißt.
Ich habe von Kitzbühel schon mal gehört, aber ich wusste nicht, dass da der Streif ist. L-Streif.
Es ist ein Riesenspektakel, das müsst ihr euch mal ergeben, weil da wirklich auf dieser Piste erreichen die Skifahrer, das fahren auch nur Männer die Abfahrt, bis zu 150 km/h, das ist schon verdammt viel, auf so Skiern. Und 2018 hat sogar ein Deutscher gewonnen, Thomas Dresden, letzter deutscher Sieg bei der Streif. Schön, dass wir so ein bisschen auch mal in meine Lieblingssportarten im Winter abzweigen konnten. Jetzt sind wir gespannt, was Hannes in seiner Recherchen herausgefunden hat.
Also, es gibt einen ecuadorianischen Sportler, der war bei den Winterspielen in Peking dabei, der mit dem sehr ecuadorianisch klingenden Namen, fast so wie Hannes Zehnle, Klaus Jungblut, wahrscheinlich auch Sohn von Leuten, entweder Deutsche oder, wir haben ziemlich viele Schweizer und Schweizerinnen bei uns, und die andere ist Sara Escobar, aber Klaus Jungblut, danke, dass du uns vertrittst, und Sara, vielen Dank, dass du uns auch vertrittst.
Wunderbar. Nach dem Quiz folgt wie jede Woche, Noah ist schon in den Startlöchern, seine Lieblingsrubrik Kicktipp. Aktuell.
Ja, moinsen zusammen.
Es war ein böses Wochenende, also wirklich. Ich habe mich schon lange nicht mehr so schlecht geschlagen.
Ja, ich finde dich gerade gar nicht.
Was heißt, du findest mich nicht?
Du hast dich doch gut geschlagen, Alter. 2 Punkte vor, oder?
Oha, das hatte ich gar nicht gesehen. Ja, ich nehme alles zurück.
Hannes, du bist jetzt Top 5, Digga.
Also, Alter.
Hannes, das muss man jetzt mal als erste Erkenntnis dieses Spieltages sagen, dass Hannes mit 143 Punkten nur 5 Punkte Abstand auf Platz 1 sich weit abgesondert hat von uns anderen beiden, weil Walle ist auf Platz 24, 2 Punkte hoch, und ich bin auf Platz 35 mit 2 Punkten hoch. Dementsprechend ist da das Feld immer noch klar aufgerückt. Wobei man muss sagen, dass ich mich langsam an Walle annähere. Das ist eigentlich ganz cool. Spieltagssieger mit 19 Punkten, das ist natürlich auch ein überragender Wert, ist Tim Wiese. Und der ist damit 8 Plätze hoch. Das ist auch nochmal Glückwunsch. Und auf den Plätzen 1 bis 3 tummeln sich Jacker, Capitano und natürlich Seke Petra ungeschlagen immer noch auf Platz 1. Aber der Abstand wird immer enger. Also, da ist einiges noch möglich.
Ja, ich finde es aber krass. Und an der Stelle ist auch ein Aufruf an alle Leute, die nicht mehr tippen, die das Tippen vergessen haben. Tippt einfach weiter. Es macht ultra Bock. Und ich habe immer das Gefühl, es ist so ein kleines Ding, was unsere Community zusammenhält. Deswegen tippt, vergisst es nicht. Ich kenne einen gewieften Spieler aus Ecuador, der bei uns mittippt. Der tippt immer ein paar Runden im Voraus. Natürlich hast du dann eine höhere Fehlerquote dabei, aber so werden auf jeden Fall Spieltage nicht vergessen und du läufst nicht die Gefahr hinaus, dass du nur 0 Punkte machst.
Ja. Richtig, danke dir.
Gerne.
Hannes.
Noah, was ist los? Was gibt's?
Kennst du Bounassar?
Ja, ich kenne Bounassar, aber wir wollen jetzt nicht darüber sprechen.
Nee, aber hast du dieses Statement von Thomas Tuchel gehört?
Nee, hol mal unsere Hörerschaft ab. Ja. Wer ist Bounassar? Was hat mit diesem Statement auf sich? Und ganz kurz, wir können das jetzt nur machen, weil Walle ganz kurz den Raum verlassen musste. Deswegen, Noah, du hast 30 Sekunden Zeit, bis wir von dem Thema wieder abkommen.
Genau. Nee, also ich wollte nur drüber reden, weil ich mit dir als Bayern wäre natürlich auch super lustig. Bounassar ist Rechtsverteidiger bei den Bayern und wurde diese Saison von Nummer 4 als Rechtsverteidiger plötzlich zu Nummer 2 buxiert, weil irgendwie alle Rechtsverteidiger und Linksverteidiger Bayern verlassen haben. Und der Legendenstatus besagt, dass Bounassar, ich glaube, 2 Startelf-Einsätze hatte und jetzt den letzten, das war der 3. gegen Heidenheim hatte. Und irgendwie, ich glaube, das ist ein bisschen zum Meme geworden, dass der noch bei Bayern da rumschwirrt und keiner weiß eigentlich, was man mit dem anstellen soll und ob er überhaupt kicken kann. Und jetzt hat letztens Thomas Tuchel irgendwie gesagt, ja, irgendwie ist es ja so eine Länderspielpause für die Trainer auch richtig geil. Gerade bei Bayern, bis auf Bounassar, sind alle bei den Länderspielen und dann kann er eigentlich gut Urlaub machen. Und das war schon, fand ich, ziemlich geil einfach, weil so Bounassar ist einfach so eine Legende fürs Nichtspielen. Sowas gibt's eben auch. So der Andreas Ottl der Bayern 2023-24.
Nichts gegen Andreas Ottl. Andreas Ottl war eine Zeit lang immer Stammspieler gesetzt bei den Bayern, aber Walle, mich freut sehr, dass du wieder zurück bist von deinem kleinen Ausflug. Noah hat es wirklich geschafft, ein paar Minuten in unserer Primetime zu bekommen für Bounassar und er hat es jetzt einfach gemacht.
Ich wollte es gerade sagen, habt ihr jetzt einfach Kicktipp aktuell übersprungen und habt das Momentum, die Chance genutzt, für mit meiner Pipi-Pause hier, um diesen blöden Sarda zu besprechen?
Nein, wir haben die Kicktipp aktuell besprochen und was ich nicht wusste, ich bin auf dem 5. Platz. Noah hat wieder Shoutout an seine eigene Familie gemacht.
Ja, aber zu Recht.
Number One ist nach wie vor Silke Petra, das ist schon krass. Nee, und was ich gesagt habe, es sollen bitte wieder alle das Tippen nicht vergessen, weil es ist, ich habe das Gefühl, es ist echt eine geile Community geworden. Ich kenne ein paar Namen. Ich weiß nicht, ob ihr Bock hättet, aber mich würde es freuen, wenn vielleicht ein paar von euch uns schreiben würdet, wer ihr denn seid. Weißt du, ihr könnt uns ja privat mal sagen, ich bin der und der oder die und die, dass wir einfach wissen, okay, die Person ist gerade der. Ich habe vor kurzem mitbekommen, wer Jubel ist. Ich weiß natürlich, wer Quito ist. Barcelona, Energie Cottbus weiß ich auch, aber die anderen Namen kenne ich alle nicht. Deswegen gebt uns mal Bescheid, wer ihr seid.
Ja, Noah und ich tun dir den Gefallen und schreiben dir nachher eine Nachricht, wer wir sind. Machen wir Noah, oder?
Danke.
Einer davon ist bestimmt Bounassar. Der hat nämlich nicht so viel zu tun. Nächstes Wochenende.
Aber nur so nebenbei, wenn du es dir genauer anschaust, wenn du dir die Titelsammlung von dem anschaust, hat er eine erfolgreiche Karriere als Marco Reus.
Ich stelle mir halt einfach nur bildlich gerade vor, wie Bounassar und Thomas Tuchel da so in derselben Straße irgendwo chillen.
Ja, das ist auch so ein Ding. Es muss als Fußballprofi muss es doch irgendwann mal auch hart sein, die ganze Zeit News durchzulesen. Und da steht eigentlich immer wieder, wie schlecht du bist. Das kratzt schon am Selbstbewusstsein.
Frag mal so ein Harry in Manchester, wie er sich so fühlt, wenn er durch die News durchscrollt.
Ich glaube, ziemlich kacke.
Jungs, 47 Minuten haben wir schon gequatscht. Wir haben uns ein bisschen verbrabbelt, aber es war natürlich wie immer hochspannend. Deshalb, aber eigentlich haben wir ja noch 2 Themen auf Lage. Ich würde sagen, wir streichen eins davon raus. Ich gebe das Ganze jetzt hier zur Abstimmung frei. Entweder PSG oder wir machen einen kleinen Ausblick zur Nationalmannschaft inklusive Kadernominierung von Manni.
Ich bin mal ganz, ganz so frech und gehe vor. Ich würde sagen, lass uns die Länderspiele besprechen, die Kadernominierung und dieses, was ein brenzliges Spiel werden könnte gegen die Türkei hier in Berlin, Auswärtsspiel daheim. Lass uns gerne darüber reden.
Bin ich absolut deiner Meinung. Ich glaube, das macht auch am meisten Sinn jetzt im Hinblick auf das kommende Wochenende und lass uns reinstarten, ja?
Ja, sehr schön. Die Präferenz hatte ich nämlich auch gehabt, weil über PSG können wir auch noch in 2 oder 3 Wochen reden. Das Thema bleibt ja aktuell, ne? Ja, DFB-Nationalmannschaft. Hannes hat es gerade schon angesprochen. Am Wochenende geht's gegen die Türkei. Es ist ein brisantes Spiel auf mehreren Ebenen, oder?
Absolut. Also ich glaube, ich bin tatsächlich ich glaube, dass das eines der Spiele sein wird, wo die Debatte kippen wird. In Sachen Nahostkonflikt. Also ich glaube wirklich, weil die Türkei steht ja, soweit ich jetzt korrekt informiert bin, sehr nah an der Seite von Palästina. Das heißt ja nicht, dass alle türkischen Fans blablabla und so weiter, aber das wird, glaube ich, ein richtig hitziges Spiel.
Nur kurz zur Einordnung, um alle abzuholen. Eigentlich hat sich Erdogan zu Beginn des Nahostkonflikts als eine Art Vermittler gegeben. Mittlerweile hat er dann doch eindeutig eine Partei ergriffen. Er hat nämlich Israel als, was hat er gesagt? Ich glaube, Kriegsverbrecher bezeichnet und die Hamas als Friedenskämpfer. Was in Deutschland jetzt eher nicht so ganz dem Framing oder einfach nur der Einordnung, der Rolleneinordnung, sagen wir mal so, übereinstimmt. Und Erdogan besucht auch jetzt am Wochenende Scholz und Frank-Walter Steinmeier. Das heißt, es ist auch wirklich ein hochpolitisches Spiel.
Ja, genau deswegen hatte ich's auch in die Themenvorschläge geschrieben, weil ich denke, es bietet Leuten, die eine Message schicken wollen, auf jeden Fall die Möglichkeit, vor einem großen, extrem großen Publikum, was live übertragen wird auf dem Fernsehen, eine Message zu schicken, bietet es einfach diese Plattform dafür. Ich glaube, es wird ein Spiel sein, wo das Fußballerische hoffentlich nicht in den Hintergrund gerät. Ich hoffe, es ist ein Spiel, wo die deutsche Nationalmannschaft beweist, dass sie unter einem neuen Trainer diese Luft, diesen Antrieb bekommen haben, den vielleicht Union bekommt, wenn Urs Fischer weg ist. Aber es wird natürlich in erster Hinsicht viel darüber gesprochen, über dieses Heimspiel, dieses Auswärtsspiel daheim. Denn ich meine, wir wissen alle, zwei von uns wohnen in Berlin, einer hat noch in Berlin hier gewohnt. Die türkischstämmige Bevölkerung ist hier riesengroß, die Atmosphäre im Stadion ist wahrscheinlich massiv. Hätten wir nicht Pläne, hätte ich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir da hingehen. Denn ich denke, das muss man sich mal geben, Deutschland-Türkei im Olympiastadion hier in Berlin. Aber ich hoffe wirklich, dass die Leute, wie gesagt, die eine Nachricht schicken wollen oder die irgendwas verdeutlichen wollen, nicht diese Plattform nutzen, denn es könnte wirklich etwas ekelhaft enden, etwas ungemütlich, aber am Samstag ist auf jeden Fall Ausnahmezustand hier in Berlin zu erwarten, in erster Linie auch wegen dem Erdogan-Besuch. Ich weiß nicht, Walle, kriegst du davon, ich weiß nicht, wie offen du da sprechen kannst, aber in der Arbeit was mit oder ist es eher gar nichts? Okay, bei uns in der Arbeit wurde es heute kurz so 1-2 Minuten angesprochen, weil ich auch ein bisschen in der politischen Sphäre unterwegs bin. Es wird schon erwartet, dass es auf den Straßen Tumulte geben kann, in erster Hinsicht auch, nicht nur wegen dem Nahostkonflikt, denn es gibt immer noch nach wie vor viele Leute, die die Erdogan-Regierung unterstützen hier in Deutschland, aber es gibt genauso viele, die große Feinde des Systems sind und die aus der Türkei deswegen geflüchtet sind. Also wir könnten ja nächste Folge vielleicht ein kleines politisches Update machen, was sich hier auf den Straßen Berlins abgespielt hat.
Absolut. Also ich finde das absolut spannend. Ich glaube auch, also ich denke auch viel drüber nach. Ich habe letztens, es gibt ja so Informationsblätter von der Zentrale für politische Bildung in Deutschland. Die habe ich abonniert, kostenlos abonniert. Tatsächlich ist es sehr cool. Die kommen immer auch wieder so Hefte für einzelne Länder raus. Und da kam jetzt letztens das für die Türkei. Und ich muss sagen, das war sehr spannend, mit sehr vielen Infos, die ich noch nicht hatte, gegenüber dem politischen System. Und da ich ja auch total Lust habe, nächstes Jahr ins Erasmus nach Istanbul zu gehen, ist es sowieso ein sehr großes Interesse von mir. Und ich glaube, die Türkei ist ja generell einfach ein, auch historisch betrachteter, ganz wichtiger Partner für Deutschland gewesen. Und somit einfach aus vielerlei Gründen ein sehr spannendes und sehr impactreiches Verhältnis.
Ja, es wird auf jeden Fall interessant sein. Wollen wir kurz, oder hat noch einer von euch beiden Lust, da was zu sagen? Oder wollen wir auf die Kadernominierung gehen, ein bisschen ums Sportliche wieder kümmern? Ich überlasse es gerne euch. Noah, komm, was sagst du?
Ich habe ja auch nochmal reingeschrieben. Also einfach, was mir immer so ins Auge fällt, ist tatsächlich der Sturm nochmal. Weil, also einfach, wenn man es vergleicht mal mit anderen Ländern, stehen da halt andere Namen. Ich will das auch gar nicht wertend sagen, aber ich finde einfach der Unterschied, wenn du bei England einen Harry Kane hast oder wenn du bei, selbst bei Nigeria, sage ich mal, einen Victor Osimhen hast vorne. Und ich habe nichts gegen die beiden Vögel, Duxch und Füllkrug. Aber es ist einfach, man sieht ganz genau, dass Deutschland in den letzten Jahren keinen richtigen Stürmer aufgebaut hat. Keinen Weltklasse-Stürmer. Weil Füllkrug ist nicht Weltklasse. Füllkrug ist ein guter Stürmer, aber er ist nicht Weltklasse. Und das finde ich immer schon krass und da kann er jetzt auch Nagelsmann nichts dafür. Ich finde, er hat das gut gemacht, die Nominierungen sind, finde ich, voll in Ordnung und dementsprechend glaube ich auch, dass sie die Spiele gewinnen werden, aber es ist nach wie vor krass, dass Deutschland einfach auch vom Material, was sie haben, auf vielen Positionen einfach nicht mehr ganz oben dabei ist.
Können wir mal kurz drüber reden, was Spielermaterial eigentlich für ein fürchterliches Wort ist. Also ich weiß, das ist völlig total institutionalisiert, aber ich finde es eigentlich ein ganz wildes Wort, weil man spricht ja eigentlich von Menschen so, ne? Ja, Noah, du hast vollkommen recht, unser Sturm ist wirklich, ich habe es ja direkt danach, nach der Nominierung bei uns in die Gruppe reingeschrieben, was wurde eigentlich aus Klose und Gomez? Wie konnten wir jetzt bei Duxch und Füllkrug landen? Also es ist wirklich eine Position, wie auch die Außenverteidigerposition nach dem Abgang von Philipp Lahm, einfach große, große Problemstellen, die wir nie wirklich gefüllt bekommen. Und was mich auch noch wirklich überrascht hat oder was mich nicht überrascht hat oder was ich irgendwie witzig fand, ist, für was brauchen wir eigentlich bei zwei Testspielen 4 Torhüter?
Ja, völlig überraschend. Natürlich, ich verstehe schon, man möchte den Torhütern, die gerade eine gute Arbeit machen, die gerade gute Leistungen bringen, hey, wir kriegen das mit, du bist auf jeden Fall in unserem Visier und seien wir mal ehrlich, Torhüter ist wirklich eine sehr undankbare Aufgabe, wenn du nicht die Nummer 1 bist. Marc-André Ter Stegen wird wahrscheinlich der beste Torhüter in der deutschen Geschichte sein, der niemals die Nummer 1 war bei einem offiziellen Turnier. Und ich glaube, es ist von Nagelsmann taktisch klug, einfach den Spielern, den Torhütern, die wahrscheinlich nie eine Chance bekommen würden, einfach zu sagen, hey, kommt mal mit, wir geben euch diese Erfahrung, ihr könnt das alles mitnehmen, was das bedeutet, bei den Länderspielen dabei zu sein, was es bedeutet, mit der Mannschaft in der Konzentration zu sein. Deswegen verstehe ich schon vor diesem Hintergrund. Natürlich denke ich nicht, dass er bei einem großen Turnier wie die Heim-EM jetzt nächstes Jahr 4 Torwarte mitnehmen wird, weil es absolut unnötig ist. Also es ist sehr, sehr selten, dass alle 3 Torhüter zum Einsatz kommen. Ich kann damals nur an Hans-Jörg Butt denken, der damals beim Spiel 2010 gegen Uruguay um 3. Platz gespielt hat, weil Tim Wiese sich verletzt hatte. Weil ansonsten, ich meine, der 3. Torhüter spielt nie im Leben. Ich denke, es ist einfach nur wegen dieser Erfahrung. Und ich meine, Jannis Blaswich hat eine, ja, nicht überragend gute Aufgabe gemacht diese Saison, aber schon so, dass andere Nationen ihn nominiert hätten. Und in Deutschland hast du natürlich immer eine krank starke Konkurrenz. Und sobald Neuer dabei ist, fallen auch 2 Namen von denen weg. Deswegen, ich denke es einfach, für die Experience ist es ganz nett, für die Spieler.
Süß eigentlich, Johannes, ich wollte eigentlich nur so einen kleinen Gag hinten draus machen, weil ich es witzig fand, dass wir vor 4 Torhüter dabei haben. Süß, wie du da jetzt 90 Sekunden Monolog drüber halten konntest. Ansonsten waren ja eigentlich wirklich keine großen Überraschungen dabei jetzt im Kader. Also klar, wir haben es jetzt gesagt, Duxch hatte aber auch nicht wirklich viel Auswahl. Ich hätte vielleicht an seiner Stelle auch noch Bayer von Hoffenheim in Betracht gezogen, weil der nämlich auch echt eine saugute Saison spielt. Hätte bei mir die Nase vorn gehabt gegenüber Duxch, wobei man natürlich sagen muss, Duxch und Füllkrug kennen sich gut, sind gut eingespielt. Vielleicht war es die richtige Entscheidung, aber ich denke, wir sind uns auch alle einig, ich weiß jetzt nicht, also Duxch wird jetzt nicht über diese Testspiele hinaus bei der EM dabei sein, oder?
Ich glaube es nicht. Also ich bin euch ganz ehrlich, jetzt werden viele Leute mir wieder schreiben, du hast keine Berechtigung, Fußball-Podcast zu haben. Mir war nicht bewusst, wer dieser Mann ist, bis er nominiert wurde.
Was?
Ja, sage ich ganz offen. Ich wusste nicht, wer das war.
Das ist aber jetzt tatsächlich interessant.
Aber da muss man zu Hannes Verteidigung sagen, er informiert sich auch mehr im ausländischen, also im internationalen Fußball. Er ist nicht so drin im Bundesliga-Fußball wie Brian und ich.
Ja, also ich muss sagen, es ist immer, wenn so Fragen wie heute kommen, muss ich immer wirklich so mein Gehirn richtig anschmeißen nach einem Arbeitstag. Aber es gibt einen Spieler, der ist international tätig, über den würde ich ganz kurz was sagen wollen. Er hat es überhaupt nicht verdient, nominiert zu sein, weil seine Leistungen nicht für ihn sprechen. Es gab keine Entwicklung seiner letzten Kadernominierung, nämlich Kai Havertz. Kai Havertz spielt bei Arsenal keine Rolle. Ja, ich weiß, Kai Havertz ist ein Spieler, da könnte man sagen, Podolski und Klose haben in ihren Vereinen eine Zeit lang auch keine Rolle gespielt und haben dann in der Nationalmannschaft performt. Aber Kai Havertz performt nicht bei der Nationalmannschaft und Kai Havertz performt nicht bei seinem Verein, dem FC Arsenal. Deswegen sehe ich keinen Grund dafür, dass man ihn weiterhin mitnimmt.
Eigentlich an der Stelle sehr, sehr spannend, weil Hannes hatte eigentlich schon einen richtigen Punkt und Nagelsmann hat ja eigentlich immer gesagt, er geht nach dem Leistungsprinzip und das hat er ja auch bei der letzten Kadernominierung gemacht, indem er Goretzka nicht mitgenommen hatte in die USA und das war ja auch so ein Signal an Goretzka und das ist eigentlich spannend, dass er das Signal nicht an Havertz schickt.
Ja, ich wollte gerade auch sagen, jetzt wäre der letzte Moment gewesen, ne?
Ja, eben.
Also, aber ganz ehrlich, wer wird denn statt Havertz?
Nur ganz kurz die Stats zu Harvard diese Saison. Er hat 12 Spiele gespielt, 1 Tor geschossen, 1 Assist gegeben und 4 gelbe Karten. In der Premier League, in allen anderen Turnieren hat er es bis jetzt nicht geschafft, ein Tor zu schießen oder einen Assist zu geben. Er hat beim MLS All-Star Game 1 Tor geschossen in der Vorbereitung und ansonsten, das war's. Weißt, einer unserer Hoffnungen ist ein Spieler, der 1 Tor geschossen hat. In der Mannschaft, die überdurchschnittlich viele Tore schießt, wie Arsenal es ist.
Ja, ich glaube, da sind wir uns jetzt einig, dass Kai Havertz gerade nicht die Leistung bringt, um für dieses Team nominiert zu werden zu sein. Ich bin eher ja jemand, der sagt, er ist trotz allem ein Big Game Player, der die Tore dann macht in den wichtigen Spielen. Mal sehen, ob es jetzt so passt. Er wird auf jeden Fall mitkommen, vielleicht auch einfach wegen seinem Standing, das er hat. Auch durch die WM, ich finde, da hat er ja auch performt. Vielleicht ist auch einfach das persönliche Verhältnis gut. Ich meine, Nationaltrainer wird auch schon nicht nur, also wird mag jetzt man vielleicht mehr als andere, aber nicht nur aufgrund von Leistung auch entscheiden. Interessantes Standing. Ich finde es tatsächlich noch ganz kurz von meiner Seite interessant, dass er Grischa Prümmel mitnimmt. Finde ich auch cool, weil der ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Spieler, der es verdient hat. Der hat bei Hoffenheim jetzt auch eine gute Leistung gezeigt. Ich muss tatsächlich jetzt nochmal sagen, habe ich auch auf Twitter die Diskussion gelesen, Eggestein hätte es zumindest aufgrund seiner jetzigen Form durchaus verdient gehabt, auch mitzukommen aus Freiburg. Aber ja, das ist noch
mal. Ich verstehe das schon immer so, wenn man sich dann auch mal wünscht, dass bei den Spielern das dann ein bisschen honoriert wird, wie das Hannes gerade eben auch schon bei den Torhütern angesprochen hat. Andererseits finde ich, jetzt ist dann auch mal, wir müssen jetzt auch wirklich mal einen Kader finden. Wir müssen jetzt auch wirklich mal einfach die besten Leute nominieren, die es halt einfach gerade sind und nicht jeden, der halt irgendwie einen Form hoch hat, so wie bei Prümmel irgendwie, zu nominieren, deshalb, ich weiß nicht. Ich bin da nicht mehr so der Fan davon. Ich finde wirklich, die letzten Jahre haben es gezeigt, das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Wir sollten jetzt endlich mal eine Mannschaft zusammenfinden, die dann auch wirklich eine gute Chance hat bei der kommenden Heim-EM. Bevor wir zu unseren Spielern der Woche und somit zum Schluss dieser Folge kommen, kurze Einschätzung, Spiel gegen die Türkei, wie geht's denn aus?
3-1 für Deutschland. Ich denke, die Offensive wird wie immer performen und es wird in der Defensive kurz wackeln, aber wir fangen uns nur ein Gegentor, deswegen sage ich 3-1, weil die Türkei gerade kein starker Gegner ist.
2-1 Deutschland.
Ich gebe Brian mit und sage, es wird auch ein knappes Spiel, aber auch ein bisschen mehr Tore, also 3-2 für Deutschland. Schön, damit können wir dann getrost in Richtung Länderspielpause blicken und bevor wir euch alle in den Feierabend schicken und euch zwei dann auch nach Hause ins Bett, Noah muss schon ganz arg gähnen, unsere Spieler der Woche. Und diese Woche beginnt für Sie aus Konstanz Noah Brian.
Ja, ich habe euch einen Spieler mitgebracht, der ist aktuell keine traditioneller Spieler wie sonst häufig. Ich habe mitgebracht Merlin Lionel Röhl, der hat gegen Leipzig, also Freiburger, gegen Leipzig ein Hammer-Solo hingelegt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Habt ihr es gesehen, das Solo?
Geil, wie er uns immer verarscht hat, wenn wir südamerikanische oder Schalke-Spieler nehmen, hat er uns immer verarscht. Und jetzt nimmt er hier den Kassenwart von Freiburg.
Herr Merlin Röhl, ganz kurz, sagt er euch was oder nicht?
Ja, der hat das Tor geschossen am Wochenende, I know.
Also der hat auf jeden Fall ein geiles Solo hingemacht, hat so ein bisschen Getafe-Vibes Messi gegeben, Ankara Messi. Man nennt ihn auch den badischen Kaká. Da Kumpel von mir hat das unter SC Freiburg Insta-Post gepostet und muss ich sagen, stimme ich absolut zu. Der hat irgendwie, der sieht, der, wie der läuft, wie der ist, der ist so wie 2007 Kaká. Zumindest die badische Variante und deswegen ist er auf jeden Fall mein Spieler der Woche, der Ehrenmann.
Stark, Noah hat jemand aus dem Breisgau dabei und jetzt darf Hannes uns seinen Spieler der Woche präsentieren.
Jungs, ich gehe zurück da, wo ich immer meine Spiele hergeholt habe, nämlich aus Lateinamerika. Ist aber ein Spieler, der euch auf jeden Fall ein Begriff sein sollte, vielleicht der beste Linksaußenverteidiger der letzten 15 Jahre, nämlich Marcelo. Mehrere Champions-League-Titel geholt mit Real Madrid und jetzt mit Fluminense letzte Woche die Copa Libertadores geholt. Er gehört jetzt zu einer Liste von gerade mal 15 Spieler, die beides geholt haben, Libertadores und Champions League. Ronaldinho hat es auch gemacht und ja, boah, ich weiß gar nicht mehr wer. Aber Marcelo gehört jetzt auch dazu und er war zu seiner Zeit wirklich überragend, hat einfach Bock gemacht, ihm zuzuschauen. Das war ein Spieler, der es einfach konnte. Seine Work-Ethic wurde oftmals von Trainern ein bisschen bemeckert. Hat er in den letzten Jahren auch jetzt keine solide Performance bei Europa, aber hat auf jeden Fall viel Erfolg gehabt mit Fluminense bei der Copa Libertadores.
So, und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwelche Halbwahrheiten von mir gebe. Ich glaube, ich habe mit Grimaldo auch einen südamerikanischen Spieler dabei, oder?
Yes.
Woher kommt der Hannes?
Nee, falsch, ich glaube, Grimaldo ist Portugiese.
Na, du hast ja gesagt. Ja,
ich glaube, Grimaldo ist okay. Portugiese.
Mein Spieler der Woche, Grimaldo. Einfach aus, bitte?
Der ist Spanier, Alter.
Ja, siehst du, deshalb habe ich doch gesagt, Obacht, Halbwahrheit. Ja, es hätte ja sein können. Ich wollte doch Hannes einfach nur den Gefallen tun. Ich muss aber ehrlich sagen, habe mich nicht sehr gut vorbereitet. Mir ist gerade eben nur eingefallen, dieser Typ schießt viele Tore und vor allem schießt er ausschließlich Traumtore. Ja. Also schaut euch mal die Tore an, die er diese Saison geschossen hat. Die haut er alle in den Winkel rein, alle in den Giebel. Wunderbar, schön anzusehen. Gehört mit zu dieser Top-Truppe, die Leverkusen gerade hat. Deshalb mein Spieler der Woche. Und somit würde ich sagen, das war's für diese Woche schon wieder. Ich bedanke mich auch mal bei Noah in Konstanz, wünsche dir weiterhin eine gute Genesung und morgen, du weißt Bescheid, viel Glück und viel Erfolg. Und Hannes, dir wünsche ich noch einen wunderschönen Abend und komm gut nach Hause.
Vielen Dank, Walle. Noah, von mir auch viel Erfolg. Mach ein bisschen Werbung für Dreiecke der VBH, die Leute sollen unsere Folge anklicken. Walle, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und Jungs, bis zum nächsten Mal.
Ja, mach's gut, Jungs. Ciao, ciao.
An dieser Stelle noch der kurze Nachtrag. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine Abwesenheit, dass ich nächste Woche nicht dabei sein werde. Das heißt, nächste Woche erste Folge im Duo nur Brian und Hannes. Ich bin schon ganz gespannt. Ich werde es dann im Flugzeug auf dem Heimweg anhören. Deshalb bis in 2 Wochen. Tschüss, ciao.